Vis-à-vis.
Herr Schermoli, wir sprechen heute beide über New Work und das machen wir in Ihrem Garten in Zeuthen, sozusagen in Ihrem Homeoffice. Und Homeoffice, das ist doch New Work, oder?
Also Homeoffice ist eine Methode, die schon ein bisschen älter ist. Meine Vorfahren aus dem vorderen Hintertaunus, die sind im Homeoffice gewesen. Das waren Handwerker, die sind morgens nach unten gegangen in ihre Werkstatt und nachmittags wieder nach oben. Also das ist eine Methode, die schon ein bisschen älter und deswegen bin ich ab und zu durchaus verwirrt, dass man das so sehr und so stark mit New Work gleichsetzt.
New Work, das heißt ja erstmal nur neue Arbeit und das kann ja im Grunde alles Mögliche heißen. Wo kommt denn der Begriff jetzt eigentlich ursprünglich her und was würden Sie sagen, was bedeutet er heute? Wie würden Sie ihn definieren?
Ich fange mal im Heute an. Also heute ist es fast ein Containerbegriff, wo jeder reinschmeißt, was er möchte und vor allem auch rausholt, was er möchte, was irgendwie mit Arbeit und solchen Methoden zu tun hat. Die Ursprünge hat der Begriff im 20. Jahrhundert, 70er, 80er Jahre. Da gab es einen Professor, einen Philosophieprofessor aus den USA, Friedhof Bergmann. Der hat sich mit der Automobilindustrie beschäftigt und dort gesehen, wie die sich verändert in den 70er, 80er Jahren. Und hat damals die Idee entwickelt, gesellschaftliche Utopie, was wäre denn ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, und hat da Ideen entwickelt. Und diese Ideen waren so ausgerichtet, dass er den Taylorismus abschaffen wollte. Ja, also dass Menschen sehr zergliedert arbeiten mussten, dass sie unter Druck an den Fließbändern arbeiteten. Und er hat vorgeschlagen, dass Menschen befreit werden davon, dass sie zu der Arbeit auch empowert werden, die sie wirklich, wirklich wollen. Und dass sie ein Stück weit aus der Lohnarbeit rauskommen und in die Selbstbestimmung dann auch hinüberwechseln und mehr mitbestimmen können damit und dabei, was sie halt täglich tun.
Wenn Sie jetzt als Berater tätig sind und in Unternehmen unterwegs sind und die wollen was mit New Work machen, wie definieren Sie dann bei denen oder für die diesen Begriff?
Also ich spreche mich meistens nicht als Berater an, sondern eher als Wissenschaftler. Ich definiere New Work angelehnt an Bergmann, aber dadurch, dass ich Psychologe bin, in der psychologischen Interpretation. Und für mich sind New Work Maßnahmen, die Zielsetzung haben, das psychologische Empowerment zu befördern. Ja, und psychologisches Empowerment setzt sich zusammen aus dem Erleben von Sinn während der Arbeit, dem Erleben von Selbstbestimmung, dem Erleben von Einfluss, Macht und dem Erleben von Kompetenz. Und diese vier Facetten von psychologischem Empowerment, die führen dazu, dass Menschen proaktive Verhaltensweisen zeigen, die, glaube ich, sehr gut dazu passen, auch diese, ich sag mal, Besonderheiten in dieser dynamischen Wirtschaftswelt, diese auch gut zu bewältigen und vor allem sie auch gesund zu bewältigen.
Jetzt ist das, wie Sie schon gesagt haben, so ein Container. Da werfen Leute alles Mögliche hinein. Was gehört jetzt alles dazu und was nicht? Also Homeoffice vielleicht irgendwie doch. Flache Hierarchien, darunter kann ich mir gut was vorstellen. Und auch geteilte Schreibtische kenne ich. Ja, was gehört da noch alles rein? Und stimmt das überhaupt, was ich gesagt habe? Gehören diese Dinge da hinein?
Also es gibt nicht die New Work-Polizei, die irgendwie aufpasst, eine Sprachpolizei, und sagt, das ist jetzt New Work und das ist nicht New Work. Ich bin manchmal überrascht, wie doch alte Maßnahmen wie Homeoffice, aber auch zum Beispiel Jobsharing, das ist etwas, im dritten Jahrhundert kommt da so ein Kaiser auf die Idee, Diokletian, und teilt die Kaiserherrschaft auf zwischen vier Kaisern. Das wäre eigentlich Jobsharing in der heutigen Definition, dass man sowas so stark mit New Work dann assoziiert. Es gibt nicht den einen methodischen Ansatz, der sagt, das ist jetzt New Work. Ich finde schon, dass man aber New Work aus der Zukunft denken sollte und vielleicht auch weniger sich an einzelnen Methoden abarbeitet und sagt, okay, diese Methode ist jetzt New Work, sondern dass man stärker auch aus der Zukunft des Unternehmens denkt. Also was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Also in Ihrer Situation, was kommt auf den RBB zu? Oder was kommt auf Volkswagen zu oder auf ein anderes Unternehmen? Und dann im nächsten Schritt erst schaut, welche organisationalen Voraussetzungen brauche ich, welche psychologischen Voraussetzungen brauche ich? Und dann kommt man erst später zu den Methoden. Aber das passiert relativ häufig, dass die Unternehmen mit den Methoden anfangen, ohne sozusagen das Ziel auch hinten im Blick zu haben. Und nur weil beispielsweise eine Bank wie die Ing agile Projektarbeit einsetzt und damit vielleicht sogar erfolgreich ist, muss das für eine andere Bank, für eine Sparkasse tatsächlich nicht so gelten.
Warum gibt es jetzt überhaupt New Work? Also was soll das bringen? Macht das Unternehmen effizienter? Können die Geld sparen? Oder soll es im Grunde vor allem den Beschäftigten besser gehen bei der Arbeit? Dann sind sie vielleicht innovativer oder produktiver?
Also wir sehen, dass ArbeitnehmerInnen, dass Menschen, die empowered sind, die diese vier Facetten von Empowerment spüren, dass sie arbeitszufriedener sind, dass die weniger fluktuieren, dass die innovativer sind, dass sie weniger gestresst sind. Wir haben jetzt eine Studie gemacht, wo wir viele hundert Menschen begleitet haben, die älter waren als 55, haben deren Empowerment-Erleben gemessen und geschaut, was passiert mit den Rentenentscheidungen. Und diese Menschen sind erst später in Rente gegangen. Und wenn sie in Rente gegangen sind, haben sie wieder nach Situationen gesucht, in denen sie wieder dieses Empowerment spüren konnten. Also haben sich mehr ehrenamtlich engagiert oder haben sich noch einen Job gesucht, wo sie wieder Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz dann auch erleben können. Und so sehe ich eigentlich beim Thema Empowerment, wenn man das in den Fokus packen würde von New Work, gar nicht große auch Konflikte zwischen Betriebsrat oder Geschäftsführung, weil es für beide Seiten eigentlich sehr förderlich ist. Also für die ArbeitnehmerInnen, für die Beschäftigten, aber gleichzeitig auch für die Geschäftsführung.
Sie haben zu dem Thema jetzt in der jüngeren Vergangenheit zwei Bücher geschrieben. Eins ist im vergangenen Jahr rausgekommen, das war so eine Art Utopie. Wie könnte sich die Arbeitswelt durch New Work zum Positiven verändern? Und in diesem Jahr, das aktuelle Buch, das ist so eine Art Gegenentwurf. Es heißt ja auch New Work Dystopia. Warum war das nötig? Kann New Work auch irgendwie negative Folgen haben? Oder verstehen die Unternehmen das Konzept falsch? Oder missbrauchen die das? Oder was passiert da?
Bei der Utopie habe ich den positiven Zustand überzeichnet. Also was würde dann jetzt passieren, wenn ein Unternehmen 20 Jahre lang intensiv sich mit dem Thema beschäftigen würde und hätte das auch schon vor 20 Jahren gemacht, wo würden die eigentlich ankommen? Und wie würde dann gegebenenfalls auch die Zusammenarbeit aussehen, wenn man dieses Empowerment-Erleben so stark in den Fokus rücken würde? Und in der Dystopia habe ich beschrieben, was man denn alles so falsch machen kann und was wirklich auch passieren könnte, wenn man New Work so einsetzt, dass man Menschen damit quält. All diese Methoden, wenn wir jetzt wieder aus der Methodenecke kommen, die können für Menschen eingesetzt werden, sie können aber auch gegen Menschen eingesetzt werden. Und in der Dystopia gibt es das Unternehmen Kaltenburg und die instrumentalisieren auf brutale Art und Weise den Begriff New Work. Für die ist das so ein Geschenkpapier, so ein Schleifchen, was sie um Transformationsprozesse herumwickeln. Und eigentlich instrumentalisieren die den Begriff. Die wollen einfach flache Hierarchien einführen, damit sie halt weniger Personalkosten haben, damit sie halt eine Führungsebene entfernen und damit Geld sparen. Die wollen nicht damit irgendwie die Art der Zusammenarbeit verändern. Die wollen nicht die Mitarbeiter empowern oder das untere Hierarchieebenen mehr Macht bekommen, sondern da läuft es dann so zu, dass auf einmal eine Führungskraft hat 50 Mitarbeiter hat und die Führungsebene unten drunter existiert nicht mehr. Man hat weniger Personalkosten und das führt dazu, dass Chaos ausbricht und dass Menschen einfach unter New Work leiden. Das gleiche auch bei Open Space Büros. Die Leute werden ihre Einzelbüros los. Das wird mit New Work verkauft und das Resultat ist, dass die Menschen mit den Kopfhörern in den Open-Space-Büros sitzen und nicht mehr miteinander direkt kommunizieren und ganz früh dann morgens schon anreisen, um irgendwie einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Und das ist eine ganz schreckliche Situation und bei denen hängt im Foyer so ein Schriftzug New Work und da müssen die jeden Tag diese armen Kaltenburger dran vorbei. Und diese Menschen hassen, die hassen wirklich von Herzen New Work. Das ist nicht New Work, sondern eher New Work dann geworden.
Das ist ein fiktives Unternehmen, was Sie sich ausgedacht haben?
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist ein fiktives Unternehmen. In Utopien wie in Dystopien wählt man fiktive Zustände. Ja.
Okay, genau. Also dieses Unternehmen Kaltenburg, das haben Sie schon gerade sehr schön beschrieben. Das ist eigentlich scheußlich. Da würde man nie arbeiten wollen. Es ist so patriarchalisch und autoritär geführt. Es gibt irgendwie Rassismus und Sexismus und der Chef verteilt rote Karten und Mitarbeitergespräche fühlen sich an wie Verhöre. Also die Frage übrigt sich eigentlich, aber dafür gibt es hoffentlich kein reales Vorbild, oder? Aus Ihrer Erfahrung.
Da muss ich natürlich jetzt im Radio Nein sagen. Und das war auch tatsächlich so, dass ich kein direktes Vorbild vor Augen hatte. Ich bin nur so erschrocken, dass mich jetzt schon so viel Leserinnen und Leser angeschrieben haben und gesagt haben, diese organisationalen Voraussetzungen, die in diesem Unternehmen Kaltenburg vorherrschend sind, diese Aggressivität, diese Art von Bürokratie, diese Hierarchie, dass ein Chef da rote Karten verteilt und dann erwartet, dass die MitarbeiterInnen dann innerhalb von wenigen Minuten dann auch erscheinen, die Kontrollfahrten, die in die Betriebe rausgemacht werden, um zu überprüfen, ist da auch alles in Ordnung, die haben Tankstellen, ist die Mettwurst auch an der richtigen Stelle und das Eibrötchen an der nächsten. Auch die Art und Weise, wie der Chef, der Patriarch mit den Söhnen umgeht, die gegeneinander antreten, das ist etwas, was dann doch einige mir gespiegelt haben, dass sie so etwas kennen. Ich glaube, in der Extremität vielleicht nicht, aber auch dieses Denken, dass ein Unternehmen eine Maschine ist und dass Menschen Zahnräder sind, die man austauschen kann und dann funktioniert das dann von alleine und so funktioniert dann Organisationsentwicklung. Das ist vielleicht doch etwas, was es da draußen gibt und das ist etwas, was mir auch ab und zu begegnet, dass sehr maschinell auf Unternehmen geblickt wird und Menschen behandelt werden, als seien sie kleine Zahnrädchen. Da haben wir uns vom Taylorismus, glaube ich, noch nicht so gelöst, wie sich das der Bergmann im 20. Jahrhundert vorgestellt hat.
Wie viel New Work steckt eigentlich in Ihrem eigenen Arbeitsalltag?
Also was wir probieren an unserer Hochschule ist tatsächlich mit dem Core-Prinzip, das ist ein Lehrprinzip, die Vorlesungen abzuschaffen. Wir haben auch gar keine Vorlesungen mehr, sondern wir arbeiten in 5-Wochen-Blöcken mit den Studierenden zusammen in Kleingruppen, also mit maximal 30 Studierenden. Da sind auch PraktikerInnen dabei und da arbeiten wir halt 5 Wochen am Stück an einem Thema. Und da liest nicht mehr jemand vor, sondern es ist ein sehr partnerschaftliches, auf Augenhöhe sich stattfindendes Zusammenarbeiten mit den Studierenden. Und da erlebe ich schon auch Empowerment. Und das Tolle ist, dieses Empowerment, was die Studierenden spüren, geben sie auch wieder an mich zurück, weil ich lerne auch was im Unterricht. Früher in den Vorlesungen habe ich einfach nichts gelernt, weil ich habe ja nur das erzählt, was ich schon vorher wusste. Und jetzt kommen auf einmal kritische Nachfragen und kommt auf einmal, aber wie soll das dann in einem Unternehmen funktionieren? Und dann fängt man an, vielleicht auch die Gruppenarbeit zu verändern und nochmal anders dann auch zu diskutieren. Und da lerne ich wahnsinnig viel und ich lerne auch wahnsinnig viel über die Studierenden, die ja auch aus einer anderen Generation stammen. Und das finde ich sehr fruchtbar.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.